Guten Morgen auch von meinerseits. Ich stelle mich ganz kurz ein bisschen mehr vor. Ich bin der Benjamin Burgert, wie schon gesagt, ein Praktikant hier in der Gemeinde und durfte einfach mal schauen, was der Martin Peth ganz besonders so macht als Gemeindepastor, als Gemeindegründler auch. Und es war echt bis jetzt eine segensreiche Zeit. Heute ist mein letzter Tag. Und ja, jetzt darf ich euch gleich einen Gedanken weitergeben. Ich bin 25 Jahre alt, ich habe eine wunderbare Frau, wir haben auch zwei gesunde Kinder von Gott bekommen. Der Joas, der ist 2 Jahre alt und die Emma ist 9 Monate alt. Genau. Und im Zusammenhang meines Studiums mache ich dann hier mein Praktikum und darf mal sehen, wie es praktisch aussehen kann als Gemeindeleben. In den nächsten Minuten soll es darum gehen, wie wertlos oder wie wertvoll ein Mensch sein kann. Und da werden wir uns mal anschauen, welche Unterschiede es gibt zwischen menschlicher Wertschätzung und göttlicher Wertschätzung. Ich habe kurz vor dem Gottesdienst habe ich noch 2 Jungs gefragt, ja, was würdet ihr denn jetzt so meinen, was ist so ein Mensch wert, so ein Euro? Und die haben eigentlich gar nicht so schlecht geantwortet. Da kam erstmal direkt unendlich. Da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht wirklich eine Eurozahl. Ja, und dann hat einer gesagt, so 1 Million. Und ja, das ist ja gar nicht so wenig, das verdient man nicht so schnell. Und da sind die Kinder eigentlich ganz lustig. Ich habe schon von anderen gehört, da fangen die dann mit 200 Euro an oder so. Und irgendwann mal steigt dann die Zahl. Ich denke, bei uns Erwachsenen ist es ganz eindeutig, ein Menschenleben ist scheinbar so viel wert. Das kann man in Zahlen vielleicht nicht aussprechen. Aber da gibt es dann so Menschen, die doch dann ein bisschen widersprechen. Da gibt es zum Beispiel die Chemiker, die sagen, so ein Mensch ist so in etwa 10 Euro wert. Ja, die rechnen dann so zusammen, was ein Körper so an Material hat. Und dann kommt man so auf 66% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 4% Aschenbestandteile und 2% Stickstoff. Ja, 10 Euro, ist das viel? Das ist eigentlich gar nichts, gell? Und da kommen natürlich dann die Mediziner, die widersprechen diesem Wert hoch aus und sagen, nein, das geht überhaupt nicht, 10 Euro. Nein, also allein schon der Wert des Insulins und der Hormone, da wird man schon auf 1 Million Euro kommen. Also kommt nach der Predigt nicht zu mir und fragt mich, was genau das ist. Ich weiß zwar, was die Hormone mit Frauen, natürlich auch mit Männern machen können, aber genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall Fakt ist, Insulin und Hormone sind lebensnotwendig. Ohne dieses könnten wir Menschen nicht überleben. Das hat Gott so gegeben. Die Physiker, die setzen noch ein paar Millionen Euros drauf. Die rechnen den Wert des Menschen durch die Energie, die in den Atomen unseres Körpers abgespeichert wird. Man könnte auf mehrere Millionen Kilowattstunden kommen. Und könnte man diese Energie nutzen, dann wäre der Mensch ungefähr 80 Millionen Euro wert. Das ist wohl gar nicht so schlecht, ne? 80 Millionen Euro. Nun allgemein kann man vielleicht es so sagen, dass der Wert des Menschen so eingestuft wird. Es wird einfach geschaut, was für einen Nutzen habe ich von diesem Menschen? Oder wie brauchbar ist dieser Mensch für mich? Oder wie sehr schätze ich eine Person, wie sehr liebe ich sie? Und je nachdem wird dann auch mit einer Person so umgegangen. Wir machen dann eine Werteskala. Okay, diese Person ist mir sehr viel wert. Ja, die kann mir 80 Millionen Euro einbringen. Und diese Person, die ist mir nicht so viel wert, die liebe ich nicht so. Und dementsprechend wird tatsächlich auch mit den Menschen umgegangen. Und ich möchte einige Beispiele euch weitergeben, wo einfach ganz krasse Unterschiede sind, wie die Menschen untereinander oder miteinander umgehen. Im damaligen Ägypten, auch bei den Germanen und auch bei den Griechen war das so, dass die Frauen sehr respektiert wurden. Es gab dann so genannte Fruchtbarkeitsgötter, die haben eine fruchtbare Frau dargestellt. Ich denke, ich brauche jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall wurde damit einfach gezeigt, dass die Frau den Menschen oder dem Mann ganz besonders viel wert ist. Denn Es ist diejenige, die halt die Nachkommen bringt, die Söhne und Töchter auf die Welt bringt. Und das wurde somit geschätzt. In Indien oder in den hinduistischen Religion ist es so, dass es eine Kastenordnung gibt. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ganz unten, also ist die Kaste so wie ein Dreieck, ist es ganz breit und da leben ganz viele arme Menschen. Und ganz oben an der Spitze gibt es wenige, aber reiche und wohlhabende Menschen. Und je nachdem, wo ein Mensch dann in der Kaste lebt, so wird auch dementsprechend mit diesen Menschen umgegangen. Ganz unten die Menschen, diese ganz Armen, die müssen echt um ihr Leben, übers Leben kämpfen, weil ihnen nicht geholfen wird. Die leben meistens auf der Straße und sie werden tatsächlich die Unberührbaren genannt. Die sind einfach nichts wert in der Gesellschaft. Und die Leute, die ganz oben sind, die sind groß anerkannt, die sind wohlhabend und die schätzt man sehr. Das hat was damit zu tun, was die hinduistische Religion glaubt. Und zwar glauben sie, dass die Seele im Menschen immer wieder geboren wird. Und es kommt immer darauf an, wie du gelebt hast. Wenn du viel Gutes getan hast, kommst du in eine höhere Kaste in deinem nächsten Leben. Und wenn du viel Schlechtes getan hast, kommst du in eine niedrige Kaste. Es kann sogar so schlecht mit dir dann sein, dass du als Ratte geboren wirst oder als irgendein anderes Tier. Und deswegen haben sie auch immer so Angst, ein Tier zu töten, weil es könnte ja sein, dass der Nachbar drin ist oder ja, der Bruder. Und hier sieht man einfach ja, einen krassen Wertunterschied. Ja. Und es wird auch wirklich dann so gesagt, die Person, die dann wirklich ganz unten arm ist, in der untersten Kaste, diese Person ist wirklich selber schuld. Sie hat im vorigen Leben einfach nicht gut genug gelebt. Was noch dazu kommt, ist, dass die Frauen in dieser Kastenpyramide auch ganz unten in der Gesellschaft sind. Man freut sich nicht über ein Mädchen, das geboren wird. Man freut sich nur, wenn es ein Junge ist, denn der bringt Geld in die Familie rein. Und es gibt sogar auch Fälle, wo die eigenen Eltern ein weibliches Baby umgebracht haben, weil es nichts wert ist. Denken wir mal, was heute noch so in der Welt abgeht. Es gibt heutzutage noch Menschenhandel, gerade in Afrika, in Asien. Es wird mit der Jungfräulichkeit Handel getrieben. Mädels oder kleine Mädchen werden zur Prostitution gezwungen. Es wird damit Geld gemacht, sie sind nicht viel wert. Es ist traurig. Oder denken wir an die Nazizeit. Von 1939 bis 1945 wurden schätzungsweise 300.000 psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet. Denken wir an die Juden. Es wurden an die 6 Millionen Juden ermordet durch Auschwitz und sonstige Gebäude, wo sie vergast wurden oder erschossen wurden, weil einfach Adolf Hitler sie hasste. Und da gibt es einfach so viele Beispiele, wo wir einfach diesen krassen Wertunterschied sehen. Ja, auf einer Seite gibt es Menschen, die sind wirklich wertvoll. Auf der anderen Seite sind Menschen so viel wertlos in Augen der Menschen. Aber wie viel ist jetzt ein Menschenleben wirklich wert? Kann man das wirklich mit Geld darstellen? Kann man das irgendwie so mit Geld so einfach da, okay, so viel ist das Menschenleben wirklich wert. Gibt es da einen Absolutwert? Kann man den Wert eines Menschenlebens dadurch festlegen, wie viele positiven Eigenschaften er hat? Wie viel er machen kann, wie stark er ist, wie schön er ist oder sonstige Dinge aufweisen kann? Wenn ich jetzt einfach als Beispiel meine Frau nehme, da kann es auch, denke ich, jeder verstehen, dass ich sage, hey, meine Frau, die ist mir so viel wert, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Ich würde sie niemals hergeben, die ist mir so viel wert. Ich liebe sie einfach von ganzem Herzen. Aber was ist mit einer Person, die von einem anderen gehasst wird? Ist diese Person auf einmal wertlos oder weniger wert? Und ich musste einfach feststellen, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, einen Wert festzulegen. Die Unterschiede sind einfach viel zu krass. Wir müssen zu dem gehen, wir müssen bei dem fragen, der uns gemacht hat. Wir müssen zu Gott gehen und fragen und schauen, wie sieht er das? Wie viel ist ein Mensch in Gottes Augen wert? Und hier ist es sehr wichtig zu sagen, dass Gott wirklich keinen Unterschied zwischen uns Menschen macht. Er hat uns genauso gewollt, wie wir sind. So wie er uns gemacht hat, so hat er uns gewollt. Und der Wert eines jeden Menschen ist wirklich gleich. 1. Mose 1, Vers 26, da geht es um die Schöpfung, wo Gott den Menschen auch gemacht hat. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Diese Verse, die beinhalten eigentlich schon den Wert des Menschen. Er hat uns in seinem Bild gemacht. Er hat uns dazu gemacht, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu reden, mit ihm zu leben, ihn auf der Erde zu repräsentieren. Nur dann kam leider dieser Sündenfall und da hat sich einiges verändert. Wir wissen, die Frauen müssen mit Schmerzen Kinder gebären. Das hat Gott dann auch gesagt. Der Mann muss im Schweiße seines Angesichts die Brötchen verdienen. Okay, in Deutschland ist es vielleicht nicht so stark vertreten. Da muss man halt vielleicht länger arbeiten, aber diese Knochenarbeit, die ist dann wahrscheinlich in anderen Ländern stärker vorhanden. Und was durch den Sündenfall noch gekommen ist, ist, dass wir sterben müssen. Wir haben kein ewiges Leben in uns. Das ist die Folge des Sündenfalls. Das hat uns Gott auferlegt. Aber wisst ihr, wo Gott noch oder weiterhin keinen Unterschied macht? Gott macht zwischen dir und mir und zwischen Adam und Eva keinen Unterschied, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist. Gott macht an sich auch keinen Unterschied zwischen mir und dir und einem Mörder. Stellst dir die Frage vielleicht, warum? Wieso? Da muss es doch einen Unterschied geben. Ich meine, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich bin auch kein Mörder. Da muss es doch einen Unterschied geben. Ja, ich tue viel Gutes, ich spende und bin immer lieb. Warum macht Gott hier keinen Unterschied? Römer 3, Vers 10, 12 und Vers 23 sagt es eigentlich ganz eindeutig. Römer 3, ab Vers 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir müssen hier einfach sagen, wie Gott es hier sagt, egal wie klein oder wie groß deine Fehler oder deine Sünden sind, wir sind alle vor Gott schuldig, da gibt es keinen Unterschied. Wir stehen vor Gott alle mit diesem Status schuldig. So wie du bist, kannst du nicht in den Himmel. Ich finde, dass ein weiterer Vers das nochmal ganz klar und deutlich so unterstreicht. In Prediger 7, Vers 20. wieso wir einfach vor Gott schuldig sind. Warum sich keiner so irgendwie entschuldigen kann, okay, ich habe einmal gelogen, okay, das wird vielleicht doch noch gehen, dass ich vor Gott frei dastehen kann und in den Himmel kommen kann. Nein, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Deswegen kann keiner gerettet werden. Wir sind vor Gott alle schuldig. Irgendwo bleibt an uns immer Schuld hängen. Vielleicht denkt noch immer jemand, ich finde es trotzdem unfair, warum hier Gott keinen Unterschied macht. Und ich möchte euch einen weiteren Punkt sagen oder zeigen, der eigentlich ganz eindeutig ist, dass Gott trotz allem im Rechten bleibt und er dabei die Liebe ist. Und ich finde, das ist einfach so wunderbar, dass genau hier Gott keinen Unterschied macht zwischen uns Menschen. Dass wir in diesem Sinne vor Gott alle gleich dastehen. Römer 5, Vers 18 und 19. Römer 5, Vers 18 und 19. Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Was sagt dieser Vers? Gleich wie durch Adam wir alle zu Sündern geworden sind, mit dem Hintergedanken, dass wir auch nicht besser sind oder besser handeln würden, genauso gibt es durch einen für alle Menschen Vergebung von Schuld und Sünde. Das heißt, durch den einen gibt es für alle die Möglichkeit, gerettet zu werden, frei zu werden. Also es gibt noch Hoffnung für diese kranke Welt. Und damit ist natürlich Jesus Christus gemeint. Und jetzt komme ich endlich mal zu diesem Jesus, um den es immer geht, wenn man das Evangelium hört. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde Mensch, so wie wir, und hat etwas vollbracht, damit jeder Mensch, egal ob er groß ist oder ob er klein ist, ob er jung ist oder alt, ob er Alkoholiker, Drogensüchtiger ist, ob er ein Mörder, ein Kinderschänder, ein Vergewaltiger ist, ob er homosexuell ist, ein Ehebrecher, ob er ein Lügner oder ein Schläger ist, ob er stolz ist oder ungehorsam. Egal, ob du große Taten begangen hast oder kleine. Jesus Christus hat dich und mich persönlich so sehr geliebt, dass er ans Kreuz gegangen ist, deinen und meinen Schmutz auf sich geladen hat, deine Sünden, meine Sünden, und hat am Kreuz auf Golgatha dafür bezahlt. Und jetzt kommt so ein Gedanke, der vielleicht, wo man denkt, boah, da ist vielleicht jetzt nicht so wirklich was dahinter, aber ich finde, dieser Gedanke, der ist einfach so wunderbar. Eine Frage, wann ist Jesus Christus für dich und mich am Kreuz gestorben? Wann war das? Das war vor 2000 Jahren, oder? Schon lange her. Und was heißt das für uns? Das heißt, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, bevor du überhaupt es mal versucht hast, einen guten Lebenswandel hinzubekommen. Bevor du ihn überhaupt kanntest. Ja, vor 2000 Jahren hast du ja nicht gelebt. Bevor du irgendwas versucht hast, um einfach Gunst vor Gott zu bekommen, ist er für dich gestorben. Er hat bezahlt. Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir ihn noch nicht kannten, als wir ihn noch nicht aufgenommen haben. Er hat dich schon geliebt, bevor du zu ihm gekommen bist, bevor du nach ihm gesucht hast, bevor du mit deinen Sünden überhaupt brechen konntest. Und Jesus hat auch nicht erstmal gewartet, bis mal die Menschheit endlich mal ein besseres Verhalten an den Tagwerk legt. Er ist auch nicht für diejenigen gestorben, die erstmal ein ethisch gutes Leben darbringen konnten. Nein, sondern er ist für unsere Sünden, für unseren sündigen Zustand gestorben, den wir alleine nicht wegbekommen. Dafür ist er gestorben. Und er ist ein für alle Mal, für alle Sünden gestorben. Es muss kein neues Opfer gebracht werden. Für die Bibelkenner im Alten Testament war das ja so. Es musste immer ein Tier geschlachtet werden, um Sühnung zu erwirken. Jesus hat es ein für alle Mal gemacht, auch für uns nach 2000 Jahren. Und wir können zu ihm kommen, Vergebung bekommen und ein neues Leben. Was wir uns einfach immer wieder bewusst machen müssen, ist, dass auch die kleinsten Dinge in deinem und meinem Leben etwas Krasses verursacht haben. Deine Lüge, dein Ungehorsam, mein Hass, meine Wut, schon die bösen Gedanken haben Jesus ans Kreuz getrieben. Und das hat er aus pure Liebe gemacht. Er wollte einfach nicht, dass wir in der Dunkelheit bleiben, dass wir auf dem Weg der Finsternis weitergehen müssen, wo wir von Ewigkeit zu Ewigkeit getrennt sein müssen von Gott. Johannes 3, Vers 16 und 17, die Verse kennen wir, denke ich, alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ist das nicht diese göttliche Liebe, die wir uns alle wünschen und sehen? Ist das nicht diese bedingungslose Liebe, die wir brauchen? Und hier finde ich einfach so genial, dass Gott hier keinen Unterschied macht. Er bietet es jedem Menschen an. Du musst nicht erstmal ein gutes Leben da aufweisen. Denken wir an den Schächer am Kreuz, an den Verbrecher, der hat kurz vor seinem Tod Jesus zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir noch im Paradiese sein. Wir müssen einfach das annehmen, das glauben, das, was Jesus da getan hat. Ich will noch meinen Gedanken wiederholen. Deine und meine Sünde trieb Jesus ans Kreuz. Und obwohl er tausende Engel rufen konnte, er musste nicht sterben. Er hat das ganz klar und deutlich gesagt. Er konnte tausende Engel rufen und die würden ihn befreien, kein Problem. Er müsste nicht ans Kreuz gehen. Nein, aber er ging diesen Weg, er wählte diesen Weg zum Kreuz, um uns Menschen von den Sünden zu befreien. Die Anfangsfrage möchte ich nochmal aufgreifen. Wie wertvoll bist du in Gottes Augen? Das ist einfach so genial. Gott liebt dich so sehr, Gott liebt mich so sehr, dass man das gar nicht fassen kann, man kann es gar nicht aussprechen. In Euro, in so Papier, was nichts wert ist. Gott liebt uns unendlich viel. Nun, was machst du jetzt damit? Also spätestens heute weißt du, dass Jesus, den wir in der Bibel finden, dich liebt. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Durch ihn kannst du Vergebung deiner Schuld und Sünden bekommen. Durch ihn kannst du ewiges Leben bekommen. Und jetzt willst du das so stehen lassen. Wisst ihr, das, was Jesus getan hat, das ist so vergleichbar wie dieses Erlösungswerk, was Jesus getan hat. Es ist so wie ein Geschenk. Und Jesus steht da. Und sagt, wenn du möchtest, ich würde dich gerne beschenken. Willst du mein Geschenk annehmen? Und was machen dann so viele Menschen? Denken, will er mir jetzt wirklich 10 Euro schenken? Ich kann das doch nicht einfach annehmen. Das ist doch 10 Euro. Und die Menschen denken, ja, es ist schon leicht gesagt, ja, Jesus stirbt da für meine Sünde, für meine Schuld und ich muss an ihn glauben, wird gerettet. Ja, ich meine, man muss ja auch was dafür tun. Ja, man muss ja Gutes tun und ich will auch was dafür tun. Und das Geschenk, das ist irgendwie so, ja, so billig. Und Jesus bietet es an, Kommt her zu mir, die alle ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch befreien, ich möchte euch erlösen von euren Schulden. Ich möchte, dass ihr mit mir im Himmel reinkommt und mit mir die Ewigkeit verbringt. Und die Menschen sehen das Geschenk und sagen, ich kann auch ohne die 10 Euro leben. Also ich brauche das nicht. Ich brauche Jesus nicht. Wieso? Ich meine, ja, ab und zu mal gelogen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und wenn wir diesen Schritt nicht machen, dann lässt uns Gott auch in Ruhe. Er zwingt keinen. Er lässt uns einfach so. Aber wir werden irgendwann mal die Folgen tragen. Paul, darf ich dir die 10 Euro schenken? Ja, kannst gerne kommen. Bitte. Also die 10 Euro gehören wirklich dir, ne? Die darfst du mir später nicht geben. Es ist eigentlich so einfach, so simpel, dieses Geschenk von Jesus anzunehmen. Es ist gar nicht kompliziert und jeder kann es eigentlich verstehen, sogar die kleinsten Kinder. Jesus Christus liebt uns. Er will uns frei machen. Er möchte uns ewiges Leben geben. Nur kommen wir so wie der Paul zu Jesus, nehmen wir das Geschenk an oder denken wir, ne, ich brauche das nicht. Ich kann es auch ohne. Ich möchte diejenigen einfach oder denen einfach ans Herz legen. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Jesus Christus angenommen habt oder nicht. Ich denke mal, zum größten Teil sitzen hier Christen mir gegenüber. Aber wenn hier jemand sitzt, der dieses Geschenk noch nicht angenommen hat, ich möchte nur eins sagen, dass der Glaube an sich, an Jesus, dich nicht rettet. Wenn du denkst, ja, ich glaube schon, dass Jesus mal da war und dass er das getan hat, dieser Glaube an sich wird dich nicht retten. Das reicht nicht. Ein Glaube ohne Werke ist tot, sagt die Bibel. Wisst ihr, was noch der Glaube an sich noch beinhaltet? An Gott. Der Glaube beinhaltet das, dass du vertraust, dass du Gott vertraust. Und dass du vertraust, dass Jesus, das, was er getan hat, wirklich das ist, was wir brauchen. Und du kannst dich nicht als Gläubiger bezeichnen, wenn du nicht zu Jesus gekommen bist und ihm vertraust. Du bist kein Gläubiger, wenn du Jesus nicht in dein Herz, in dein Leben aufgenommen hast. Johannes 1, Vers 12 heißt es, ich schlage es mal auf, bevor ich es ein bisschen falsch lese. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das mit dem Aufnehmen, das ist nichts anderes, dass wir unser eigenes Leben aufgeben und die Herrschaft Gott bzw. Jesus übergeben. Wir müssen unser Inneres, unser Thron im Herzen verlassen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, setze du dich auf den Thron meines Lebens, regiere du in meinem Leben, vergib du meine Sünden, meine Schuld. Ich möchte, dass du mein Herr und Heiland bist. Und wenn du das gemacht hast, das ist Glauben. Für diejenigen, das sind, denke ich mal, die meisten, die Jesus aufgenommen haben, die wirklich gläubig sind, was macht ihr damit? Mit dieser leichten Kost? Ich denke, es war nichts Schwieriges, nichts Kompliziertes. Das Evangelium ist verständlich. Was machst du damit? Dankst du Gott? Ja, jeden Sonntag. Ja, okay. Das reicht aber nicht. Unser Leben sollte von Dank erfüllt sein. Nicht nur am Sonntag, sondern tagtäglich sind wir es eigentlich Gott schuldig, ihm zu danken, dass wir leben dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir haben es nicht verdient. Epheser 2, Vers 8, finde ich so gute, wichtige Gedanken. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnaden seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich möchte das einfach uns als Christen nah ans Herz legen. Lasst es einfach nicht nur bei dem Dankeschön, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, sondern lebt diese Dankbarkeit aus. Wenn du keinen Drang hast, von Jesus zu erzählen in deiner Nachbarschaft, wenn du keinen Drang hast, für sie zu beten, vielleicht musst du mal an dieser Dankbarkeit, die du aussprichst, vielleicht musst du dir mal in Frage stellen, ob das wirklich Dankbarkeit ist. Ich habe am Anfang oder ziemlich am Anfang gesagt, dass wir Menschen vor Gott eigentlich den Status haben, schuldig. Und wenn wir Jesus Christus annehmen im Glauben, sagt die Bibel, dass wir einen anderen Status vor Gott bekommen. Und der nennt sich vergeben. Eine Stelle, die werde ich gleich vorlesen, die sagt es eigentlich so ganz deutlich. Wir Menschen haben eigentlich vor Gott so einen Schuldbrief. Da steht dann drin, was wir alles gemacht haben. Und Jesus nimmt diesen Zettel, wenn wir zu ihm kommen, und sieht, was wir gemacht haben. Und wenn wir es bekannt haben und es uns reut, nimmt Jesus diesen Zettel und nagelt ihn ans Kreuz, denn er ist dafür gestorben. Und Kolosser 2, Vers 14 heißt es: Und er hat den gegen uns gerichteten Schuldbrief ausgelöscht, der durch Satzungen und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ich wünsche einfach jedem, denken wir darüber nach, was es Jesus gekostet hat, unseren Schuldbrief wegzunehmen, dass es überhaupt möglich ist. Danken wir Gott dafür von ganzem Herzen. Danken wir Gott mit unserem Leben tagtäglich dafür. Lass es uns zeigen mit unserem Leben, dass wir einfach nicht davon schweigen können, was er getan hat. Und für diejenigen, die noch immer diesen Schuldbrief haben vor Jesus, die es genau wissen, geht diesen Schritt, kommt zu ihm. Ihr müsst nicht zu Menschen gehen, kommt zu Jesus. Und er möchte deinen Schuldbrief wegnehmen. Er möchte es bezahlen, beziehungsweise er hat es ja schon bezahlt. Wir müssen nur kommen. Das waren so meine Gedanken. Ja, wie wertvoll ist der Mensch? Unendlich wertvoll. Jesus hat sein Leben gegeben. Und was machst du jetzt damit? Das ist die Frage. Ich wünsche einem jeden Gottes Segen beim Nachdenken. Sollen wir jetzt eine Gebetszeit machen? Wo ist der Herbert? Soll ich beten oder zusammen in der Gebetsgemeinschaft? Oder? Okay, ja. Wer beten möchte, der kann es machen. Und ich mache dann den Abschluss. Ihr könnt auch aufstehen, wenn es möglich ist. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns von ganzem Herzen liebst. Du bist die Liebe. Und das hast du gezeigt, indem du Mensch wurdest und ja, unsere Sünden auf dich geladen hast und gestorben bist, dass wir ewiges Leben haben können. Du hast uns befreit. Ganz herzlichen Dank dir dafür. Und so ist jeder Mensch in deinen Augen so viel wert. Du bist nicht nur für die guten Menschen gestorben, nein, gerade für die, die ganz genau wissen, die sind schuldig vor dir. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was es dich gekostet hat. Und dass wir die Frage stellen, ja, was machen wir jetzt damit, wenn wir schon Kinder Gottes sind? Sind wir dankbar dafür? Sind wir von ganzem Herzen dankbar dafür? Oder denken wir jetzt, wir können jetzt uns zurücklehnen, wir sind gerettet und leben unser Leben, wie wir es wollen? Ja, wenn das der Fall ist, so vergib uns und mach uns darauf aufmerksam. Du hast alles gegeben, damit wir auch alles geben und Menschenseelen für dich gewinnen. Bitte ich ganz besonders für diejenigen, die sich noch nicht für dich entschieden haben, dieses Geschenk von dir noch nicht angenommen haben. Rede du, wirke du und schenk Gnade, dass dieser Schritt gemacht werden kann. Amen.